Ja, heute Morgen geht es um die Frage, Gott, wo bist du? In der Familie. Und ich denke, jeder von uns, wie er hier sitzt, hat ein ganz konkretes Bild. Denn jeder von uns kann etwas mit Familie anfangen. Entweder du hast ein sehr positives Familienbild, eine Familie als Ort der Zuflucht, ein Heimathafen, ein Ort, wo man sich zu Hause fühlen kann, wo man Liebe und Annahme und Wertschätzung bekommen hat. Oder Familie als ein Ort, an den man sich nicht so gerne erinnert, an den man runtergemacht wurde, wo es eher zum Weglaufen war. Ein Ort, der auch viel Schmerz in die Erinnerung bringt. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagen würde, meine Familie, das war so ein neutraler Ort, war ganz okay. Ich glaube, das ist doch eher selten. Gott, wo bist du in der Familie? Und bei der Predigt heute Vormittag bin ich mir natürlich völlig im Klaren, dass es genau diesen Spannungsbogen gibt, wenn wir über Familie sprechen. Entweder ist Familie ein Ort der Liebe oder Familie ist ein Ort des Grauens. Und das versuche ich heute Morgen so ein bisschen mal aufzugreifen und darüber ins Gespräch zu kommen. Familie, ich denke, es ist in Gott und in Gottes Gedanken über den Menschen schon angelegt, dass wir als Familien zusammenleben. Wenn wir in die Schöpfungsgeschichte reinschauen und den einzelnen Schöpfungstag betrachten, dann heißt es nach jedem Schöpfungstag und es war gut. Und nachdem Adam erschaffen wurde, da heißt es sogar und es war sehr gut. Und dann kommt zum ersten Mal der Ausdruck und es ist nicht gut. Wisst ihr, in welchem Zusammenhang das genannt wird, es ist nicht gut? Ich habe es nicht verstanden, aber ich glaube so. Genau, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. 1. Mose 2, Vers 18. Also das ist das erste nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und so schafft Gott Eva und sie gründen eine Familie und da geht schon die Probleme los. Aber wir erleben da im eigenen Leben und in der Rückbesinnung auf die Schöpfung, dass es ganz natürlich ist. Das sind unsere stärksten sozialen Verbindungen, die wir haben. Zum einen als Ehepaare zwischen Mann und Frau, aber vielmehr noch zwischen Eltern und Kindern. Das ist mit die stärkste Verbindung, die es sozial in dieser Welt gibt. Also Familie ist von Anfang an Gottes Idee. Nochmal, Gott, wo bist du in der Familie? Ich glaube, dass einige oder vielleicht sogar viele unter uns hier gar nicht diese Frage stellen, sondern die das eher so sagen, Gott, danke für meine Familie. Danke für all das Gute, das du in unsere Familie hineingegeben hast. Und es ist wunderbar, viele erleben tatsächlich Familie als Hort der Liebe, der Annahme, der Wertschätzung, wo sie in ihrer Kindheit Flügel bekommen haben, um unabhängig zu werden, wo sie sich entfalten, entwickeln durften. Und das ist gut und auch so, wie wir von René und Lotti gehört haben, es ist schön zu sehen, dass es Familien gibt, in denen die Beziehungschemie stimmt. Indem man lernt, auch mit Problemen umzugehen, mit Herausforderungen. Dieses Prinzip, den Tag nicht zu Ende gehen zu lassen, bevor man nicht auch den Streit und die Konflikte aus dem Weg geräumt haben. Es tut so gut zu sehen, das ist möglich. Denn so viel sind wir auch von familiärem Leid umgeben, sind wir umgeben von Familien, die nicht funktionieren, wo es eher problematisch ist. Gott, wo bist du in der Familie? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die den einen oder anderen beschäftigt. Nicht nur Gott, wo bist du, sondern vor allem auch Gott, wo warst du in meiner Familie? Wo warst du, als meine Ehe den Bach runterging? Wo warst du, als es zur Trennung kam? Wo warst du, als ich mit meinen Kindern so aneinander geraten bin? Wo warst du, als ich die Pubertät meiner Teenies fast nicht überlebt habe? Oder wo warst du, als meine Eltern nur gestritten haben? Wo warst du, als sie sich getrennt haben? Wo warst du, als ich mich verlassen und alleine gefühlt habe? Wo ich vielleicht auch körperliche Strafe, Schläge erlebt habe? Wo ich abgelehnt wurde? Gott, wo warst du in all dem? Es gibt beide Seiten, wenn wir an Familie denken. Und ich denke, du weißt, wovon ich spreche. Und wenn wir uns auch dieses eher schwierige Familienbild anschauen, dann glaube ich, dass auch hier in diesem Raum genug Menschen sind, die dieses Bild kennen. Denn nur weil wir Christen sind, ist das nicht automatisch auch ein Schutz dafür, dass es in den Beziehungen wunderbar läuft. Nein, wir sind eben auch nur ein Spiegelbild von Familie. Und auch bei uns gibt es Schmerz, gibt es Verletzungen, gibt es Versagen, gerade auch in Beziehungen. Ich selbst komme aus einer Familie, ich habe zwei Geschwister, ich bin der Mittlere. Und mein Vater hat die Familie verlassen, da war ich 4 Jahre alt. Mein Bruder war 2, meine Schwester war 7 und es war schon eine schwierige Zeit für uns, das kann man sich sicherlich vorstellen. Meine Mutter hat nicht wieder geheiratet und die Männer, die wir ab und zu so bei uns in der Familie erlebt haben, die waren eher eine Katastrophe als ein Segen. Von daher kann ich sehr gut mitfühlen, wenn du die Frage stellst, Gott, wo bist du in meiner Familie? Oder Gott, wo warst du in meiner Familie? Gott möchte in unseren Familien sein, das steht mal fest. Gott ist der Erfinder von Familie, er ist der Erfinder von Ehe, vom Kinderkriegen, vom Miteinander groß werden. Er hat gute Gedanken über Familie. Und Gott hat sogar so gute Gedanken, dass er von den 10 Geboten, die er mal ganz am Anfang dem Volk Israel gegeben hat, dem Volk Israel von den 10 Geboten, 3 Gebote gegeben hat, die unmittelbar mit Familie und Familienleben zu tun hat. So wichtig ist Gott Familie. Und diese 3 Gebote, die wollen wir uns heute Morgen mal etwas genauer anschauen. Wir haben zuerst einmal das 4. Gebot. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Dann haben wir das 6. Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Und das 10. Gebot. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. In diesen Geboten übermittelt oder vermittelt uns Gott Orientierungspunkte. Ich sag's mal ein bisschen neutraler, Orientierungspunkte. Dass wenn wir uns daran halten, wenn wir das in unser Leben integrieren, dass wir dann auch mit einem Segen rechnen dürfen. Und das 4. Gebot, Ehre Vater und Mutter, ist sogar verbunden mit einer Verheißung, auf dass du lange lebst im Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Also da ist sogar ein Versprechen, dass wir lange leben, wenn wir Vater und Mutter ehren. Ehre Vater und Mutter. Vater und Mutter ehren, das ist ziemlich leicht, wenn man eine gute Kindheit hatte. Es fällt uns leicht, wenn wir Annahme und Liebe erlebt haben, wenn wir einen Heimathafen zu Hause hatten. Aber es wird brutal schwierig, wenn wir eher Negatives mit den Eltern und mit unserer Kindheit verbinden. Ehre Vater und Mutter, ich fange mal ganz vorne an. Ehre Vater und Mutter, vor allem dann, wenn es schwierig wird. Um da hinzukommen, braucht es einen ersten Schritt, und zwar einen Schritt der Vergebung. Das ist der erste Schritt, wenn wir da hinkommen wollen, dass wir unsere Eltern ehren, um auch in dieser Verheißung hineinzukommen, die Gott uns gibt. Und ich bin mir an dieser Stelle völlig klar darüber, dass es Dinge gibt, die Väter und Mütter ihren Kindern antun, die verheerend sind. und die nicht einfach mit einem Gebet oder einem Gespräch vergeben werden können. Ich bin mir völlig klar, dass gerade auch in Familien unendliches Leid geschieht. Und deshalb möchte ich das nicht so lapidar abtun. Dann braucht es auch mal einen Prozess der Therapie oder der Seelsorge. Aber selbst wenn du so jemand bist, möchte ich dich ermutigen, weil es gibt keinen anderen Weg, um selbst in die Freiheit zu kommen, um dir selbst etwas Gutes zu tun, als den anderen zu vergeben. Und nochmal ganz kurz an der Stelle, was heißt denn Vergebung? Vergebung heißt, die Strafe, die der andere verdient hat für das, was er mir angetan hat, das Recht zu strafen, übergebe ich Jesus. Jesus wird der gerechte Richter sein für das, was mir angetan wurde. Das ist Vergebung. Es heißt nicht, wenn ich dem anderen vergebe, dass ich schuld bin. Es heißt auch nicht, dass ich dem anderen Recht gebe, sondern es heißt, ich delegiere die Strafe an Jesus. Ich gebe das Recht ab, den anderen zu bestrafen. Vielleicht da auch noch mal ganz kurz ein Gedanke dazu. Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Also nur weil ich dem anderen vergebe, muss ich jetzt mit dem nicht wieder so in Gemeinschaft leben, als ob alles normal wäre. Und Versöhnung ist auch nicht Vertrauen. Auch das ist dann nochmal ein neuer Schritt. Vertrauen, also wenn ich vergeben habe und mich versöhnt habe, Gemeinschaft habe, heißt es noch lange nicht, dass ich der Person wieder vertraue. Und manchmal haben wir das Empfinden, wenn wir jemandem vergeben, vor allem dann, wenn uns etwas sehr Schmerzhaftes zugefügt wurde, dass es nach der Vergebung wieder sein muss wie vorne. Nein, es muss nicht so sein wie früher, sondern es sind unterschiedliche Schritte, die wir gehen. Und ich spreche jetzt über den ersten, die Vergebung. Dann gibt es noch Versöhnung und dann wieder neu Vertrauen. Vergebung ist übrigens auch dann noch möglich, wenn meine Eltern schon verstorben sind. Auch dann kann ich ihnen noch vergeben, weil es etwas ist, was mit mir zu tun hat. Dass ich diesen Groll, diesen Hass, diese Bitterkeit ablege. Ich habe euch erzählt, dass mein Vater die Familie verlassen hat, da war ich 4. Und ich habe das nie als Mangel empfunden, ohne Vater aufzuwachsen. Weil ich kann das nicht anders, für mich war das völlig normal. Und dann habe ich selber eine Familie gegründet. Mit 30 kam dann unser Samuel auf die Welt. Und dann Jessica und Timea. Und dann habe ich im Vatersein erlebt, was ich selbst als Kind vermisst und verpasst habe. Erst da wurde mir bewusst, dass ich vaterlos aufgewachsen bin. Davor war das kein Mangel. Und plötzlich kam diese Anklage, diese Bitterkeit meinem Vater gegenüber hoch. Über Jahre habe ich immer wieder Selbstgespräche mit mir und über meinen Vater gesprochen, all das ihm vorgeworfen und gemerkt, es wird damit nicht besser. Und dann, das muss auch so ein Gottmoment gewesen sein, ist mir bewusst geworden, dass mein Vater auch nur aus seiner Erkenntnis, aus seinen Möglichkeiten heraus gehandelt hat. Dass er auch nur so Vater sein konnte, wie es ihm vermittelt und vorgelebt wurde. Und dass er das vieles sicherlich nicht absichtlich gemacht hat, sondern es so geworden ist. Und dann habe ich mich angefangen, an all die positiven Dinge mit meinem Vater zu erinnern. Erlebnisse, Dinge, die er gesagt hat, Geschenke, die er gemacht hat, wo wir irgendwo auf Reisen gegangen sind. Und ich habe angefangen, das alles aufzuschreiben und ich habe ihm einen Brief geschrieben und habe das alles reingeschrieben und habe mich für diese Dinge bedankt. Keine Anklage, kein Vorwurf, das habe ich dann in der Seelsorge bearbeitet, sondern einfach Danke. Das hat sein Herz ziemlich berührt und meines übrigens auch. Und dann konnte ich anfangen, meinen Vater zu ehren, auch wenn nicht alles super war in meiner Kindheit. Und ich möchte dich ermutigen, Weil es so ein wichtiger Schritt ist, wenn wir uns an die Gebote Gottes halten, weil das so ein Segen auch mit drauf liegt. Ich möchte dich ermutigen, selbst mit deiner Elternbeziehung da genauer hinzuschauen und wenn es problematisch ist, nicht wegzuschauen, sondern das anzugehen. Es ist nie zu spät, dass wir einen Schritt auf unsere Eltern zumachen, vor allem dort, wo sie noch leben. Es ist nie zu spät, diese Dinge anzugehen. Selber, versteht ihr? Es ist eine Frage der Vernunft, des Egoismus, selbst diese Dinge anzugehen. Also des positiven, gesunden, nach sich Schauens, selbst diese Dinge anzugehen, um frei zu werden. Und wenn du eine gute Kindheit hattest, eine gute Elternbeziehung hattest, hey, dann vergiss es nicht, immer mal wieder deinen Eltern dafür zu danken. Heute ist Muttertag, vielleicht ein guter Augenblick, um auch das mal zum Ausdruck zu bringen und das nicht einfach als gegeben zu nehmen. Also ich möchte euch ermutigen, hier das ganz praktisch anzugehen. Das sechste Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Wir sind ja immer noch bei dem Punkt, Gott, wo bist du in der Familie? Also ein bisschen wieder zurückzukommen auf den Fokus, Gott, wo bist du in der Familie? Und ich glaube, es gibt keine bessere Voraussetzung dafür, dass Familie gut und erfolgreich und liebevoll und wertschätzend läuft, als wenn Mann und Frau sich lieben, ihre Liebe frisch halten, diese Frische und diese Liebe füreinander auch im Familienleben immer wieder zum Ausdruck bringen und auch in Intimität und in ihrer Sexualität dieser Intimität nachgehen. Ich glaube, es gibt keine bessere Voraussetzung für ein gutes Familienleben, als wenn sich die Eltern lieben und sich diese Liebe auch zeigen. Ehebruch, das ist ja oftmals nur der letzte Schritt eines schleichenden Prozesses der Desinteresse, der Lieblosigkeit und des Aneinander-Vorbeilebens. Und letztes Jahr, wo es um Einsamkeiten in der Ehe geht, habe ich ja schon einiges dazu gesagt, aber einfach nochmal so zur Erinnerung. Du musst nichts für deine Ehe tun, wenn du willst, dass sie schlechter wird. Schlechter wird sie von alleine. Brauchst du nichts investieren, geht ganz normal. Aber wenn du möchtest, dass deine Ehe gut ist, dass deine Beziehung gut ist, dann braucht es Zeit zu investieren. Dann braucht es Zeit, die wir miteinander verbringen. Dass wir ins Gespräch kommen, uns austauschen, unser Herz einander mitteilen. Wie gesagt, ich habe letztes Jahr im Herbst da schon ausführlich drüber gepredigt. Wer sich da nochmal vertiefen möchte, kann das gerne im Internet nachhören und nachlesen. Aber es gehört eben auch diese Intimität und die Sexualität gehören auch mit in der Ehe dazu. Und in 2 Wochen werden wir hier die Frage behandeln, Gott, wo bist du in der Sexualität? Wir haben dazu die Veronika Schmidt eingeladen, eine Expertin auf diesem Gebiet, die da ein Beratungsunternehmen oder sich selbstständig gemacht hat als Beraterin. Und sie wird uns da auch einiges ganz praktisch, theoretisch dann mitgeben. Aber ich möchte trotzdem noch mal kurz das sechste Gebot aufgreifen. Wenn du in Ehebruch lebst, jetzt aktuell, oder wenn du mit dem Gedanken spielst, aus deiner Ehe auszubrechen, mit einer anderen Person intim zu werden, tu es nicht. Mach es nicht. Es entsteht so viel Schmerz und Leid. Erinnere dich vielmehr an die Person, die du mal geheiratet hast. Erinnere dich an die Gründe, warum du dich für diese Person entschieden hast. Such wieder nach dem Guten in der Beziehung, warum ihr euch mal zusammen auf den Weg gemacht habt. Ich glaube, es ist wert, jede Ehe zu retten, die noch nicht geschieden ist. Jede Ehe versuchen zu retten, die noch nicht geschieden ist. Ich glaube, der Schmerz, der danach kommt, ist oftmals größer. Ich weiß, es gibt Gründe, da geht es nicht mehr anders. Aber ich spreche jetzt gerade noch mal konkret über Ehebruch. Tu es nicht. Lass dich nicht drauf ein. Such dir Hilfe. geh den Punkt an. Und dann schauen wir uns nochmal das 10. Gebot an. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat. Gott drängt uns. Gott befiehlt uns, uns mit den Dingen zufrieden zu geben, die wir haben. Wie oft ist Neid, Missgunst, Vergleichen, Eifersucht Quelle für Schmerz, für Zerstörung in unseren Beziehungen? Und genau darum geht es beim 10. Gebot, dass wir eine Dankbarkeit für das entwickeln, was wir haben, für das, was uns gehört. Und wenn wir in die Opferrolle gehen und um uns herumschauen und das Empfinden haben, dass allen anderen es besser geht, dass alle anderen mehr haben, alle anderen bessere Beziehungen, mehr Materielles, was auch immer, dann wird uns die Freude in unserem Leben geraubt und dann haben wir noch nicht einmal mehr den Blick für die wenigen, vielleicht wenigen Dinge, die gut sind. Selbst die verlieren wir dann am Ende noch vollkommen aus dem Blick. Wir dürfen den Segen Gottes ganz bewusst in unserer Familie erleben, wenn wir uns auf das fokussieren, was uns anvertraut ist, auf das Gute, was wir schon haben. Und Gott sei Dank gibt es gute Familien, auch hier in diesem Raum. Gott sei Dank gibt es Familien, die den Segen Gottes erleben, auch hier in unserer Gemeinde. Und trotzdem möchte ich noch einmal daran erinnern, das ist ja nicht einfach so passiert, dass ihr als Familie ein schönes Familienleben habt, sondern in der Vergangenheit hat irgendjemand irgendwann mal eine gute Entscheidung getroffen. Irgendwann hat jemand mal eine gute Entscheidung getroffen und aus der einen Entscheidung sind weitere gute Entscheidungen getroffen. Und mit jeder guten Entscheidung ist es, als ob wir einen Samen pflanzen für die Beziehungen in unserer Familie und irgendwann geht dieser Same als Frucht auf. Und du hast viel Grund, dankbar zu sein für den Segen, den du in deiner Familie erlebst. Denn irgendjemand hat mal vor langer Zeit gesagt, ich lebe nach guten Werten, ich lebe nach Werten, die gut für uns sind, die Gott uns gegeben hat, auf denen eine Verheißung liegt, Segen zu empfangen. Aber wir können es natürlich auch anders machen. Wir können auch sagen, nee, das, was wir haben, das reicht nicht und wir setzen alles daran, in Gier und in Maßlosigkeit irgendwie das zu bekommen, was wir denken, was wir verdient hätten. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das Video von Lotti und René eingehen. Das war für mich so noch mal so eindrücklich, als sie vom Arbeitsplatzverlust sprechen und wie sie sich überlegen, okay Gott, wie geht's jetzt weiter? Und sie als Familie, also vor allem mal Lotti und René zusammensitzen und sagen, wir starten unser Malergeschäft. Und wie sie gleich von Beginn an nicht es darum geht, dass sie den Gewinn optimieren und möglichst viele Aufträge haben und möglichst reich werden, damals nicht und heute auch nicht, sondern wie sie aus Gottvertrauen und Glauben Familie in den Mittelpunkt stellen und sagen, das sind die Beziehungen, das sind die Werte, die wir hochhalten wollen, wo wir uns darauf konzentrieren. Und das Materielle, da vertrauen wir, dass Gott es dann so dazu gibt, wie es für unsere Familie notwendig ist. Also auch hier in einer Not zu sagen, und dennoch vertraue ich mit meiner Familie ganz auf Gott und auf das, was er tun kann. Und gehe nicht dem nach, dass ich noch irgendwie mehr Umsatz, mehr Aufträge, mehr Geld und so weiter brauche. Nicht, dass wir immer mehr begehren, befriedigt unsere Seele, sondern dass wir eine Dankbarkeit entwickeln für das, was wir haben und eine Dankbarkeit entwickeln für den Hafen, für den Anker, den unsere Familie bieten kann, für den Segen, den Familie sein kann. Für Familie bedeutet das ganz konkret, dass wir eben unsere Beziehungen pflegen, dass wir Verletzungen, Missverständnisse angehen, dass wir es lernen, uns immer wieder zu vergeben. Das wäre jetzt nochmal eine ganz andere, neue Predigt, hätte ich eine ganze Predigt drüber halten können, wie vergeben wir in der Familie. Dort hängt ja die Hemmschwelle oft am niedrigsten, sodass viel Verletzung entsteht. Bei einem Fremden halten wir uns manchmal noch zurück. Aber dass wir investieren in die Beziehungen. Und ich weiß nicht, wie euer Verständnis ist vom Reich Gottes. Ich glaube, ich hoffe, dass ich später mal, wenn ich dann bei Jesus bin, dass ich dort wieder den einen oder anderen treffe. Mein Verständnis ist, dass mit dem Leben hier nicht alles abgeschlossen ist. Und wisst ihr, mitnehmen kann ich von hier aus nichts. Aber die Beziehungen bleiben wahrscheinlich bestehen. Und ich möchte jetzt schon in die Beziehung investieren, um dann später auch durch diese Beziehungen weiterhin gesegnet zu werden. Gott, wo bist du in der Familie? Gott ist mit dir in deiner Familie. Solange du noch Hoffnung und Glauben hast, dass sich Dinge zum Guten verändern, solange ist es noch möglich. Solange Gott an deinem Herz wirken darf und er dich verändern darf, dass du ein Segen für deine Familie bist oder wirst, solange ist Hoffnung da, dass Familie auch zum Segensort werden kann. Und wenn Gott an dir handeln kann und dich verändern kann, und ich weiß, manchmal ist das mit dem großen Aufwand verbunden, aber solange Gott noch an dir wirken darf, solange kann er das auch theoretisch in den anderen. Und deshalb sage ich, hab Glaube, halte fest, bitte Gott, dass er Zentrum in deiner Familie, in deinem Familienleben sein darf. Und ich glaube, du hast die Wahl. Und du kannst die richtige Entscheidung treffen. Und das möchte ich dir zusprechen, heute Morgen mutig zu sein und die richtige Entscheidung zu treffen. Amen. Wir nehmen uns jetzt kurz eine Zeit der Stille und möchte jeden von uns einladen, sich einfach nochmal Gedanken über seine Familie zu machen. Und ich bin mir völlig im Klaren darüber, was bei denen, die das positiv erlebt haben, das einfach jetzt schöne Gedanken sind. Und bei den anderen eher schwierige Gedanken. Aber Gott ist da, um dir zu begegnen. Und dort, wo du viel Leid erlebt hast und viel Ablehnung erlebt hast, Dave hat es letzten Sonntag so wunderbar uns gezeigt, wie Gott mitleidet im Leid und wie er da ist und uns helfen möchte, das zu durchleben und auch Heilung zu erleben. Also wenn du es gut erlebt hast, dann danke Gott einfach, aber wenn da Schwierigkeiten sind oder Schmerzen, dann bring das doch einfach Gott. Und überleg dir einfach, was kann ich an Gott abgeben und wo brauche ich auch nochmal Hilfe, um Schritte weiterzugehen. Lass uns einfach jetzt ins stille Gebet gehen und ich schließe dann nochmal mit dem Gebet ab. Himmlischer Vater, es ist so gut, dass wir dich Vater nennen dürfen, weil den Vater, den wir selber hatten, der hat es manchmal nicht so hingekriegt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du gute Gedanken über Familie hast und dass du uns viel näher sein möchtest, als wir das manchmal erkennen. Danke, dass von dir Heilung kommt, dass von dir Wiederherstellung kommt. Danke auch für die vielen guten Familien, die wir hier in der Gemeinde haben, wo wir Familienleben erleben, wo wir Heilung erleben, wo wir ein gesegnetes Miteinander erleben. Danke Gott, dass du ein Gott bist, der unmittelbar und tiefstes Interesse an Familie hat. Herr, wir brauchen dich auch immer wieder neu, dass du uns neu Mut gibst, neu Mut machst, uns neu anleitest in dem, wofür du uns gemacht hast. Komm, Heiliger Geist, und diene uns jetzt in Jesu Namen. Amen.